So haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Uns allen sind diese, vor allen Dingen dieser Vers 9 ist uns allen bekannt. Aber was heißt das eigentlich, seine Sünden zu bekennen? Was ist das eigentlich? Darum soll es heute gehen, heute Morgen. Bekenntnis der Sünden. Man könnte zu den ersten Versen noch so einiges sagen. Teilweise gibt es da so Auffälligkeiten. Da könnt ihr einfach mal selbst drüber nachdenken, dass er sagt hier, wenn wir sagen, na, das ist immer hier, taucht hier mehrfach auf, es geht immer um das, was Menschen sagen. Wir sagen schnell irgendwas. Wir sagen, wir sind Gottes Kinder. Wir sagen, wir leben mit Gott. Wir sind vom Geist erfüllt oder was weiß ich, was wir alle sagen. Johannes geht es immer darum, was bist du? Was tust du? Und nicht, was redest du? Was ist wirklich in deinem Herzen? Darum geht es ihm. Und wenn wir reden, aber nicht so sind, dann sind wir Heuchler, dann sind wir Lügner. Und Johannes sagt auch, wer der Vater aller Lüge ist. Das ist der Teufel. Das heißt, bevor wir irgendwas sagen, sollten wir uns immer ein wenig zurückhalten und darüber nachdenken, sind wir das auch, was wir sagen? Sonst sind wir ganz schnell auf der anderen Seite. Und er sagt hier auch, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Interessant, einfach dieses Wort, wir tun nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wird getan und nicht geredet. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Auch ein interessanter Satz, interessantes Wort hier. Die Gemeinschaft wurde vorher bezogen auf Gott und uns, aber hier wird auch von der Gemeinschaft untereinander geredet. Das heißt, erst wenn wir wirklich im Licht leben, können wir auch Gemeinschaft untereinander haben. Da werden wir vielleicht so am Rande nochmal streifen zwischendurch. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Interessant auch hier, wenn wir im Licht leben, dann reinigt uns das Blut. Wenn wir in der Finsternis leben, dann reinigt uns anscheinend das Blut Jesu nicht. Das heißt, ich als Sünder kann entweder im Licht oder in der Finsternis leben. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das ist ein interessanter Satz. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Das setzt etwas voraus. Wenn ich jemanden betrüge, dann weiß ich um die wirklichen Zusammenhänge. Na, wenn ich jemandem sage, was weiß ich, ganz einfacher Betrug, heute Abend fällt das Armbrot aus. Na, meistens ist ein Betrug dann so angelegt, dass ich da auch irgendwas von habe. Na, ich sichere mir das Armbrot von dem anderen, indem ich dem sage, okay, das Armbrot fällt heute aus, du brauchst gar nicht zu kommen, fahr mal auf die Alm oder was weiß ich. Und ich reiße mir dann das Armbrot des anderen unter dem Nagel. Ich weiß ganz genau, dass das ein Betrug ist. Das Armbrot fällt nicht aus. Ich weiß das. Aber ich spiele dem anderen diese Tatsache vor. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, heißt, wir wissen, dass wir Sünde haben. Wir wissen das. Wir sagen aber, wir haben keine Sünde. Und damit betrügen wir nicht nur andere, sondern wir betrügen uns selbst. Sich selbst zu betrügen ist eine ganz komische Sache, weil eigentlich, wie kann man sich selbst betrügen? Wenn man um die wirklichen Zusammenhänge weiß, wie kann man sich selber dann was vormachen? Aber das Verrückte ist, man kann das. Wir Menschen können das. Wir können uns so lange Dinge einreden, bis wir sie selber glauben. Obwohl wir eigentlich wissen, dass es anders ist. Und er spricht dann hier, die Wahrheit ist nicht in uns. Und später sagt er dann in Vers 10, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Hier wird auch eine Gleichsetzung, findet hier statt, sein Wort und die Wahrheit. Sein Wort soll in uns sein, seine Wahrheit. Und sein Wort ist Wahrheit. Ja, und wenn wir dieses Wort ablehnen, dann machen wir ihn zum Lügner, dann sagen wir, dieses Wort ist eben nicht Wahrheit. Und dann machen wir aus Gott letztendlich den Widersacher und stellen uns im Grunde auf die Seite des Widersachers. Gut, jetzt aber zu dem Punkt. Wir wissen um die Sünde in uns. Wenn wir es abstreiten, ist das Selbstbetrug. Betrug setzt Wissen, Ahnung voraus, haben wir gesagt. Okay, jetzt gucken wir uns das mal genauer an. Bestätigt wird dieses Ganze hier durch Genesis 3, also 1. Mose 3 und Römer 2 bis 3, dass wir wissen von der Sünde in uns. Wenn wir Römer 3 mal aufschlagen, ein Stückchen weiter davor, 2 und 3, Römer, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo das nochmal steht. Genau, in Vers 15 von Kapitel 2, da geht es um die Heiden, die das Gesetz Gottes nicht haben, die das Wort Gottes in dem Sinne nicht kennen. Und er sagt, sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Er spricht hier vom Gewissen. Jeder Mensch weiß um Gut und Böse. Sicherlich nicht immer in der vollen Tiefe, wie vielleicht ein Jude das weiß, weil er die Tora hat, weil er genau das Wort Gottes kennt und auswendig kennt und genau alle einzelnen Gebote Gottes kennt. Ein Heide weiß das nicht so genau. Aber er kennt um die Zusammenhänge zwischen Gut und Böse. Er kennt Gut und Böse. Das hat er von seinen Eltern gelernt, dass bestimmte Sachen gut sind und bestimmte Sachen böse. Und teilweise sind da auch nicht so große Abweichungen zu dem, was wir zum Beispiel aus den 10 Geboten kennen. Einen anderen Menschen zu töten, ist eigentlich in jeder Gesellschaft böse. Mehr oder weniger. Na? In bestimmten Zusammenhängen. Ne? Wenn ich, was weiß ich, meine Eltern ermorde, das ist in allen Kulturen mehr oder weniger Sünde. Ne? Das ist klar. Das ist böse. Oder einen Freund umbringe oder so. Ne? Mord ist Sünde in allen Gesellschaften. Da steckt noch irgendwas drin. Da merken die Menschen, da hat sich etwas weiter geleitet. Denn das Verbot des Mordes ist ja noch vor den 10 Geboten sozusagen an Noah weitergegeben, dem Vater, Stammvater letztendlich aller Menschenvölker. Da ist etwas von dem Wissen um Gottes Wegweisung, um Gottes Gebot, Gesetz, ist da in allen Menschen irgendwo vorhanden. Und das wird weitergegeben von den Eltern auf die Kinder. Und die Kinder lernen das und nehmen das auf in ihr Herz und tragen das als Gewissen in sich. So wissen wir um Gut und Böse. So wissen wir um Sünde. Und viel mehr noch natürlich die Juden, beziehungsweise wir christlich geprägte Länder, die wir das Wort Gottes haben und mehr oder weniger kennen, die Gebote Gottes in unserem Land, in Deutschland, Haben sehr viele Leute die 10 Gebote gelernt, kennen die 10 Gebote. Ja? Sie sind umso weniger zu entschuldigen, sich daran nicht zu halten. Ne? Okay, also sie wissen alle darum. Gewissen. Jetzt gehen wir mal in 1. Mose 3. Und da werden wir uns ein bisschen länger jetzt mal dran aufhalten an dieser Geschichte. Um zu verstehen, was es mit dem Sündenbekenntnis auf sich hat, gehen wir hier auf die erste Sünde zurück und gucken, was passiert eigentlich, was ist da natürlicherweise da, wie um uns selbst als Menschen auch zu verstehen hier, wie wir in dieser Situation, dass wir gesündigt haben oder dass wir Sünder sind, wie wir damit umgehen. Um das zu verstehen, gucken wir uns hier 1. Mose 3 an. Und zwar, ihr kennt alle die Geschichte, die Versuchung der Schlange und so weiter. Und dann steigen wir ein in Vers 6 von Kapitel 3. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihm war, auch davon. Und er aß. Peter hat das so deutlich ausgelegt, auch nochmal wieder am Sonntag, wie sehr hier die Schuld auf Adam lastet. Dass er dieses ganze Gespräch zwischen der Frau und der Schlange, dass er das da tatenlos zusieht. Seine Verantwortungslosigkeit. Aber nicht nur seine Verantwortungslosigkeit, sondern auch, dass er das, was die Schlange da sagt, an Lügen verbreitet, dass er das so stehen lässt. Dass er nicht dazwischen sagt und der Schlange sagt, das ist Lüge, was du da erzählst, das ist Quark. Gott ist anders. Gott ist nicht so, wie du das sagst. Und das, was du hier erzählst und Versprechungen machst, ist alles Lüge. Nö, das stellt sich einfach daneben, hört sich das alles an. Er lässt auch, er kündigt im Grunde schon hier an dieser Stelle die Treue zu Gott auf. Er lässt diese Lügen über Gott einfach so stehen. Letztendlich glaubt er sie auch. Genauso wie Eva. Er glaubt diese Lügen und er isst. Und auch Eva isst. Und hier ist interessant, einfach nochmal festzuhalten für später, Begehren. Ja, hier ist ein Begehren da. Die Schlange löst ein Begehren in Eva aus. Und auch in Adam. Und dieses Begehren führt zur Sünde hin, zur Tat. Jakobus hat das später aufgegriffen, hat gesagt, die Begierde gebiert die Sünde. Die Sünde gebiert den, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Zur Vollendung kommen wir noch. Also hier gebiert die Begierde die Sünde. Aus der Begierde entsteht die Sünde heraus. Da wurde ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Darüber könnte man eine Menge sagen, aber ich lasse das jetzt mal. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weibe vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Das Gewissen hier, ne, das, am Anfang steht das Gebot. Gott hat gesagt, du darfst nicht von diesem Baum essen. Dann kommt die Sünde ins Spiel. Und dann löst jetzt hier dieses Gesetz, dieses Gebot, was Adam in sein Herz genommen hat und Eva in ihr Herz genommen haben, löst etwas in ihnen aus. Sie haben sich diesem Gesetz, sie haben dieses Gesetz gebrochen. Und dann löst dieses Gewissen, löst hier Scham aus. Das ist was ganz Natürliches, ganz Normales, dass wir uns, wenn wir sündigen, dass wir uns schämen. Das ist ganz normal. Das ist ganz normale Reaktion. Diese Scham zeigt ihnen nämlich das Wissen, also sie wissen, dass es böse war, was sie getan haben. Also das ist ganz normal, diese Scham. Wir kommen da auch nochmal darauf zurück, wie schon gegen dieses Gefühl der Scham der Mensch rebelliert. Mit diesem Gefühl der Scham können wir schon nicht gut leben. Das bedrückt uns, das belastet uns. Das wollen wir nicht haben. Und so gibt es die verschiedensten Tendenzen dazu, dieses Gefühl der Scham wirklich zu beseitigen. Wir kennen das in unserer Gesellschaft heute. Es kommt immer mehr dazu, dass Menschen schamlos sich verhalten. Das heißt, dass sie das Böse tun, auch genau darum wissen, dass es böse ist, aber sie lehnen es ab, sich dafür zu schämen. Sie übergehen dieses Gefühl der Scham. Sie gehen da einfach rüber. Und was daraus entsteht, ist, dass das Gewissen mehr und mehr abgetötet wird, dass dieses Gefühl der Scham auch mehr und mehr verschwindet. Und irgendwann ist dieses Gefühl der Scham bei den Leuten auch nicht mehr da. Und dann tun sie einfach dieses Böse, ohne das Gefühl der Scham zu haben. Sie haben es letztendlich abgetötet. Das, was Gott eigentlich Gutes gegeben hat, nämlich einen Schmerz. Er hat uns einen Schmerz gegeben hier. Ein Schamgefühl, das ist was eine schmerzhafte Angelegenheit, was wehtut. Das ist aber was Gutes. Auch wenn es wehtut, ist es gut. Das ist oft zu schwer für uns zu verstehen. Wir möchten gerne ohne Schmerzen durch die Welt gehen. Aber Gott hat hier einen Schmerz hineingelegt, der gut für uns ist, weil nämlich die Tatsache ist, dass wir Sünder sind. Adam ist hier Sünder. Und Eva, sie sind hier Sünder. Und wenn jetzt nicht das Gefühl der Scham da wäre, wenn Gott nicht durch das Gebot und das Gewissen hier in die Herzen von Adam und Eva hineinsprechen würde, dann wäre er doch ein furchtbarer Vater, der seine Kinder einfach so sündigen lässt und dahin gibt in diese Sünde hinein. Das ist doch grausam, wenn Gott da nicht eingreifen würde und die beiden hier zurechtbringen würde. Und Schmerz ist das Mittel, wodurch Gott uns dahin bringen will. Gut, wie ist seine Reaktion hier und Evas Reaktion? Sie verstecken sich. Sie verstecken sich vor Gott. Das ist die menschliche Reaktion auf dieses Gefühl der Scham. Man versteckt sich. Man weicht aus. Ich will demjenigen nicht begegnen. Bruder XY, ich weiß ganz genau, ich habe gesündigt. Und Bruder XY wird mir sagen, du hast gesündigt, das ist nicht gut, was du da gemacht hast. Ich weiche dem aus. Mir reicht schon mein eigenes Schamgefühl. Da will ich nicht auch noch von jemand anders zu hören kriegen, dass das böse war, was ich gemacht habe. Na, ich suche mir lieber jemanden, der nett zu mir ist und der nichts dazu sagt. Ausweichen, verstecken. Ne? Adam und Eva, sie verstecken sich zusammen. Sie haben ja beide gesündigt. Ne? Zusammen als Sünder kann man ja auch ganz gut zusammentun. So, ne? Aber diesem heiligen Gott entgegenzutreten, nee, lieber nicht. Und was steckt dahinter? Letztendlich ist es Angst. Ne? Warum sie sich hier vor Gott verstecken, ist Angst. Ach so, bevor ich dazu komme. Verstecken, sie trennen sich damit auch von Gott. Wir haben vorhin gesungen, niemand und nichts kann uns trennen von dir. Wir wissen ganz genau, was uns trennen kann von Gott. Die Sünde kann uns trennen von Gott. Wir wissen natürlich als Gottes Kinder, dass Gottes Liebe und Barmherzigkeit größer ist, das, was er in uns gezeugt hat, dass das auch die Sünde überwindet. Aber erstmal als natürliche Menschen ist genau das, was uns von Gott trennt, die Sünde. Wir verstecken uns vor Gott. Wir wollen Gott nicht entgegentreten. Weil das bedeutet, dass genau diese Tatsache, die uns so unangenehm ist, dass die nochmal viel doller und heftiger wird. Wir haben diese Geschichten zum Beispiel von Jesaja, Kapitel 6, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht und er bricht zusammen, na, und erkennt seine eigene Sündhaftigkeit in diesem Moment in furchtbarer Schärfe, was ihm vorher vielleicht ja so ansatzweise bewusst ist, was uns so bewusst ist, so ansatzweise, wenn wir Gott wirklich in seiner Heiligkeit begegnen, dann brechen wir zusammen, weil wir merken, wir können vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Er ist ein verzehrendes Feuer, haben wir auch gesungen. Wir trennen uns von Gott. Adam und Eva trennen sich von Gott. Und Gott belässt es dabei nicht. Er sucht Adam. Er fragt, wo bist du? Er will wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben. Er möchte uns nicht in der Trennung lassen. Er will nicht, dass wir irgendwo abseits stehen. Er will mit uns Gemeinschaft haben. Und das ist eine Sache, die schmerzhaft ist für uns. Dass Gott mit uns Gemeinschaft haben will, ist erstmal eine schmerzhafte Sache für unser Ego. Es ist aber auch die größte Erfüllung für unser Leben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Also, warum weichen wir aus? Weil wir Angst haben. Wir haben Angst vor Strafe. Wir haben Angst vor den Konsequenzen unserer Sünde. Letztendlich haben wir Angst vor der Erniedrigung, vor der Demütigung. Und es hängt damit zusammen, dass hier eigentlich deutlich wird, worum es eigentlich geht bei dieser Sünde. Bei dieser Sünde geht es nicht nur um Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, sondern was steckt dahinter? Dahinter steckt der Stolz, die Anmaßung. Die Schlange sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ich will als Mensch sein wie Gott. Ich will unabhängig von Gott sein. Ich möchte die gleiche Position haben, die gleiche Macht. Ich will in dem gleichen Stand sein. Aber dadurch, dass ich das will und dann auch in die Tat umsetze, indem ich nämlich das Gebot übertrete, dadurch wird eigentlich offenbar, dass ich eben nur ein Geschöpf bin, dass ich fehlbar bin, dass ich unvollkommen bin. Ich bin Sünder. Und damit wird in der Gegenübertretung mit dem heiligen Gott, mit meiner Sünde, wird eigentlich klar und deutlich, dass ich eben nicht so bin wie Gott. Und das erniedrigt meinen Stolz. Da werde ich gedemütigt. In der Begegnung mit Gott heißt, dass ich gedemütigt werde. Und deswegen weiche ich aus. Ich habe Angst vor diesem Gott. Ich will nicht gedemütigt werden. Ich möchte gerne so sein, wie ich bin. Ich möchte so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Sagt uns die Welt. Weil sie dagegen ankämpfen will, gegen diese Angst. Und zwar nicht auf die Weise, wie Gott es will, sondern auf eine andere Weise. Das ist die Reaktion auch, die jetzt hier kommt. In der Begegnung mit Gott geht Adam einen Weg, der eben nicht die Demütigung enthält, sondern er versucht, einen anderen Weg zu gehen, um hier aus diesem Dilemma rauszukommen. Dass er keine Schmerzen haben will, er will auch nicht gedemütigt werden, er will aber auch die Angst loswerden und er will auch irgendwie dieses Schamgefühl will er auch loswerden. Und was tut er? Ja, was macht man dann? Man verhärtet sich. Man versucht sich hart zu machen gegen dieses Gefühl der Scham und gegen diese Angst. Man macht sich hart. Das ist die Verhärtung des Herzens. Verhärtung des Herzens beim Pharao oder sonst wo wir sie finden, ist genau diese Sache, dass jemand, ja, das können wir auch, dass wir in diesem Gefühl der Scham, in diesem Schmerz, in diesem Wissen darum, dass ich gefehlt habe und dass ich unvollkommen bin und dass ich nicht bestehen kann vor Gott, dass ich mich da hart mache und versuche dagegen anzukämpfen und trotzdem mich durchzusetzen. Der harte, taffe Typ zu sein und der harte, mächtige Mensch zu sein, der Gott die Stirn bietet. Er verhärtet sich hier. Und wie macht er das? Wir lesen hier weiter. Vers 9, Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Hier wird nochmal deutlich, der spricht das ganz offen aus hier, er hat Angst gehabt. Ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Deine Sünde spricht aber hier nicht an. Er sagt dir nur, ich hatte Angst vor dir. Und weil ich nackt bin. Völliger Quark. Vorher ist er auch nackt gewesen, hatte keine Angst vor Gott. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Hier muss Gott sozusagen das herauskitzeln aus Adam. Er muss ihm die Pistole auf die Brust legen und sagen, hier, du hast doch gesündigt. Du hast doch das Gebot übertreten. Oft ist das so, ne? Wir kommen nicht von selbst heraus mit unserer Sünde, sondern es muss uns erst jemand auf den Kopf zusagen. Da finden wir oft Geschichten davon. Wir werden noch eine davon angucken. Wo Menschen gesündigt haben und so daherrennen und es muss erst jemand kommen und ihm sagen, hier, Freundchen, du hast gesündigt. Vorher sagt derjenige nur, ich fühle mich nicht gut. Na, mir geht's nicht so gut. Ja, aber warum? Na, ich bin nackt. Ich bin so arm. So ein Opfer bin ich. Na? Ich bin so hilflos ausgeliefert. Nackt sein heißt ja, ich bin hilflos ausgeliefert. Na? Bin hilflos ausgeliefert. Ich bin ein Opfer. Nein, du hast das Gebot übertreten, Adam. Und von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen. Daran erinnert Gott ihn hier nochmal. Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Das ist die menschliche Reaktion, wie wir sie alle von Adam geerbt haben. Nämlich den Weg raus aus dieser Angst, raus aus dieser Demütigung heraus. Ich versuche meinen Stolz zu bewahren, indem ich meine Schuld auf jemand anders verschiebe. Ich sage, der war's. Das kennt ihr alle von euch selbst. Und noch toller ist es immer zu sehen bei Kindern. Die sind da die verstellen sich darin noch nicht. Die wissen noch nicht so genau um ihre eigenen, um das, wie sie sich so verhalten und so. Wir haben ja gelernt, das so ein bisschen zu verstecken und ein bisschen eleganter zu machen, so dass es nicht so auffällt. Aber bei Kindern ist es ja immer so, ne? Wenn man sagt, hier, wer war das? Die war's. Oder man sagt, manchmal verraten sie sich dann ja auch noch, ne? Dass sie dann irgendwas dann sagen, was man gar nicht wissen kann, wenn man es nicht selber gemacht hat. Ne? Naja, gut. Also, Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Was steckt da alles drin? Da ist dieses Abstreiten, ne? Schuld verschieben heißt, ich streite ab, dass ich selber schuldig bin. Ich bin nicht, also bei mir liegt die Sünde nicht. Die war's. Da liegt die Sünde. Na, ich lenke ab von meiner eigenen Sünde. Ich leugne letztendlich meine eigene Sünde. Und was hier noch passiert ist, Gottes Güte wird verzerrt, völlig ins Gegenteil verzerrt. Das, was Gott Gutes getan hat, er hat ihm eine Hilfe gegeben, eine Entsprechung. Er hat sich so gesehnt nach jemandem, der an seiner Seite ist, der ihm entspricht. Und er hat sich so gefreut damals, als Gott ihm die Frau gegeben hat. Und jetzt? Was ist es jetzt? Das Weib, das du mir gegeben hast. Na? Du, letztendlich bist du schuld, Gott. Na? Also Gott wird hier völlig verzerrt in diesem Bild. Also so weit muss Adam gehen, um hier aus dieser Situation herauszukommen, muss er so weit gehen, Gott letztendlich anzuklagen der Sünde. Er macht Gott zum Lügner, das was Johannes sagt. Und was ist das Ganze? Es ist der Versuch der Selbstrechtfertigung. Und das kennen wir alle. Immer wenn wir mit unserer eigenen Sünde konfrontiert werden, besonders im Gespräch mit anderen, fangen wir an, uns selbst zu rechtfertigen. Wir finden immer Gründe, warum wir etwas getan haben, um uns wenigstens teilweise von unserer Schuld zu entlasten. Mir fällt das manchmal dann auf in solchen Situationen und ich muss mich ganz bewusst dazu entscheiden, zu sagen, es gibt diese Gründe, ja, aber ich lasse sie jetzt mal zur Seite. Ich sage jetzt nichts dazu. Ich nehme einfach jetzt diese Schuld auf mich. Ich sage nicht, ja, weil das und das passiert ist, deswegen ist das jetzt so und so gekommen. Nein, ich muss da jetzt einfach mal durchzustehen. Ich will mich jetzt mal nicht entschuldigen einfach. Ich will das jetzt einfach mal so stehen lassen. Es ist meine Sünde. Punkt. Und nicht weil so und so und der und die Umstände und so weiter. Das ist eine bewusste Entscheidung oft. Gut, also was kommt letztendlich raus? Alles wird sozusagen verzerrt, die ganze Wahrheit wird verdreht. Die Wahrheit ist nicht mehr in Adam, sondern das Ganze ist ein Konstrukt aus Lüge und Betrug. Und er glaubt es wahrscheinlich selber. Selbstbetrug. Interessanterweise kommt jetzt erst, nach dieser ganzen Geschichte, kommt jetzt erst der Fluch. Ich finde das interessant, dass sozusagen nicht in dem Moment, wo Adam zu ihm kommt und Gott zu ihm sagt, du hast doch das Gebot übertreten, jetzt folgt also deine Strafe. Nein, erst nach diesem Gespräch kommt der Fluch. Und das ist das, was Jakobus sagt, wenn die Sünde vollendet ist, dann folgt der Tod. Der geistliche Tod folgt in diesem Moment, wo Adam nicht bereit ist, seine Sünde anzuerkennen. Wo er nicht bereit ist, Buße zu tun. Da ist die Sünde vollendet. Und das heißt, das ist auch eine Entlastung für mich. Das bestätigt sozusagen oder fügt es zusammen, auch das, was bei Johannes manchmal steht, mit dieser Radikalität, mit der Sünde. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann sind wir Sünder, die im Licht leben. Und deswegen können wir Gemeinschaft mit Gott haben und das Blut Jesu reinigt uns. Wenn wir aber weiterhin im Dunkeln leben, so wie Adam hier im Dunkeln lebt und eben nicht ins Licht tritt, nicht die Sünde aufdecken lässt, sondern sie weiterhin versucht zuzudecken, dann ist das Resultat der Tod. Dann habe ich keine Gemeinde, dann kann auch das Blut Jesu mich nicht reinigen. Gut, also wir haben alle dieses Wissen von Gut und Böse und wir haben alle diesen Trieb wie Adam, das Böse, was wir getan haben, die Sünde, zuzudecken. Wir wollen uns unserer Sünde nicht stellen. Der Grund dafür ist, die Ursünde, die in uns allen steckt, der Stolz, sich nicht demütigen zu wollen vor Gott. Nicht Gott anzuerkennen, nicht Gott Gott sein zu lassen. Den Gott, der er ist, das ist unsere Grundsünde. Wir bieten Gott die Stirn. Was ist jetzt ein Sündenbekenntnis? Ein Sündenbekenntnis ist, dass ich das anerkenne, dass ich die Wahrheit anerkenne, wie sie wirklich ist, die Wirklichkeit anerkenne. Dass ich anerkenne, ja, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder, ich bin unvollkommen, ich habe mich gegen Gott gestellt, ich bin stolz und überheblich, ich rebelliere gegen Gott. Und ich erkenne jetzt aber an, dass Gott Gott ist und dass ich schwach und unvollkommen bin. Das ist ein Sündenbekenntnis. Wenn wir jetzt mal noch Beispiele nehmen. Ich habe jetzt hier noch zwei Beispiele. Saul. Lass uns mal Saul angucken. 1. Samuel 15. Eine sehr interessante Geschichte. 1. Samuel 15. Wir gehen da so ein bisschen drüber hinweg, also so stückweise. Eigentlich müsste man das ganze Kapitel lesen, um zu verstehen, was hier eigentlich passiert. Am Anfang des Kapitels gibt Gott durch Saul einen ganz bestimmten Auftrag, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Und alles wirklich Gott zu übergeben, den Bann zu vollstrecken, heißt es da so. Alles soll Gott gehören hier von diesem Kriegszug. Und jetzt passiert Folgendes, sie führen diesen Kriegszug aus, sind siegreich und letztendlich passiert aber das, dass sie nicht vollständig den Bann vollstrecken, sondern dass sie von dem Vieh noch etwas übrig behalten und dass auch der König wird einfach nur gefangen genommen. Er wird nicht hingerichtet, sondern er wird gefangen genommen. Und Gott spricht zu Samuel und schickt Samuel zu Saul und sagt ihm ganz deutlich, Saul hat sich versündigt. Samuel sieht das. Manchmal ist das so, dass Gott Geschwister zu uns schickt und ihnen ganz deutlich zeigt, wir haben uns versündigt. Na, manchmal zeigt uns Gott, hier hat sich jemand versündigt, geh mal auf den zu, sprich mal mit dem. Und Samuel macht sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen. Das ist Vers 12. Und ihm wurde angesagt, dass Saul nach Karmel gekommen sei und sich ein Siegeszeichen aufgerichtet habe und weitergezogen und nach Gilgal hinabgekommen sei. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete: Und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Saul sprach: Von den Amalekitern hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern, dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel antwortete Saul: Halt ein, ich will dir sagen, was der Herr mit mir diese Nacht geredet hat. Saul sprach: Sag an. Samuel sprach: Ist's nicht so, obschon du vor dir selbst gering warst? Ja, das ist der Anfang von der Geschichte mit Saul. Saul hat eine demütige Haltung am Anfang gehabt. So bist du doch das Haupt der Stämme Israels. Denn der Herr hat dich zum König über Israel gesalbt. Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach: Zieh hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern, und kämpfe mit ihnen, bis du sie vertilgt hast. Warum hast du der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern hast dich an die Beute gemacht und getan, was dem Herrn missfiel? Hier sehen wir jetzt gleich die Reaktion. Saul reagiert wie Adam. Saul antwortete Samuel: Ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr gesandte, und habe Agag, den König von Amalek, hergebracht und an den Amalekitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern, zu opfern in Gilgal. Schön fromm verpackt alles und auch so ein bisschen auf das Volk geschoben und dies und das, ne? Schön Ausflüchte hier. Saul stellt sich hier nicht seiner Sünde. Er will es nicht einsehen. Er verdreht es und sagt: Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin doch richtig. Ich mache doch alles richtig. Geht's dir nie so, dass du denkst: Ich mache doch alles richtig. Eigentlich bin ich gut. Wenn ich so normal vor mich hinlebe, denke ich doch: Ist doch alles in Ordnung. Mir geht's gut. Den Leuten um mich herum geht's gut. Gott geht's gut. Ist doch alles wunderbar. Ja, ist das so, oder nicht? Also mir geht es oft so, dass ich die Tatsache nicht vor Augen habe, dass ich Sünder bin und dass alles, was ich tue, oder sagen wir mal, das Allermeiste, was ich tue, eigentlich letztendlich sündhaftes Tun ist. Weil es aus meinem Stolz heraus passiert, weil es aus meinem Ego heraus passiert, weil es um mich geht, weil ich das Ziel all dessen bin, was ich tue. Das ist mir überhaupt nicht vor Augen, weil es mir gut geht. Deswegen. Weil mein Gewissen da nicht spricht, weil ich das nicht vor Augen habe, weil ich zu wenig das Wort in mir habe, wie Johannes sagt, ne? Sein Wort ist nicht in mir. Deswegen ist es so wichtig, jeden Morgen das Wort zu lesen, jeden Tag das Wort zu lesen, damit das Wort in mir ist und in mir bleibt, damit ich das vor Augen habe, damit ich nicht so krasse Sachen hier mache wie Saul und darüber hinweggehe über meine Sünde und so tue, als ob ich doch alles richtig mache. Dabei liege ich völlig falsch. Saul liegt hier völlig falsch. Samuel aber sprach, Vers 22, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil Ungehorsam letztendlich die Folge unseres Stolzes ist und der Stolz ist eigentlich gegen Gott gerichtet. Ich bin in meinem Stolz, will ich Gott nicht Gott sein lassen, deswegen ist es im Grunde wie Götzendienst. Ich baue einen anderen Gott auf, sei es nun ich selber oder ich nehme irgendwas anderes und mache es mir zum Gott. Letztendlich ist es Abgötterei, Ungehorsam, weil ich nicht bereit bin, Gott als Gott anzuerkennen, ihm gehorsam zu sein. Den ich ihm schulde. Weil du des Herrn Wort verworfen hast. Das Wort des Herrn hat er verworfen. Gehorsam ist besser als Opfer. Das finden wir doch überall in der Bibel. Von vorne bis hinten. hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. So, und jetzt die Reaktion jetzt hier ist doch auch interessant. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Ist doch ein wunderbares Sündenbekenntnis, oder? Klasse. Würden wir doch sagen, ja, warum vergibt Gott jetzt denn hier eigentlich dem Saul nicht? Ist doch krass. Wenn wir uns das genauer angucken, dann sehen wir, was ihn eigentlich treibt. Ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Ist okay erstmal. Und jetzt kommt aber wieder so ein Ausflucht. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Er sollte nicht sagen, denn ich fürchtete, sondern er sollte sagen, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Ich habe gesündigt, weil ich das Volk fürchtete und seiner Stimme gehorchtet. Ja? Nicht als sozusagen Entschuldigung, sondern als weitere Sünde, die er hier begangen hat. Und nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Hier wird schon so ein bisschen deutlich und im weiteren Verlauf des Gespräches geht es genau darum, was wir oft auch haben bei Sündenbekenntnis, gerade wenn es im Gespräch mit anderen Leuten geht, geht es uns darum, so schnell wie möglich dieses Gefühl der Scham loszuwerden, so schnell wie möglich aus dieser unangenehmen Situation herauszukommen, um dann wieder voll Freude gemeinsam den Herrn anzubeten. Ich möchte mich schnell aus dieser Situation hinaus lavieren, aber wirklich eine Sündenerkenntnis liegt hier nicht vor. Da steht das hier noch weiter. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Das hört sich ziemlich hart an. Er wiederholt ja im Grunde nur das, was er vorher schon mal gesagt hat. Manchmal kommt das auch uns hart vor, wenn Menschen uns gegenüber, gegen den wir uns versündigt haben, wenn die uns gegenüber hart bleiben. Wir bitten sie um Vergebung und sie bleiben hart. Und dann denken wir, oh Mann, der muss doch vergeben und so weiter und so weiter. Aber manchmal ist es auch stolz, dass Menschen nicht vergeben. Ja, das ist auch nicht gut. Aber manchmal ist es hier auch wie in dieser Situation, ist es so, dass durch dieses Beharren von Samuel Saul eigentlich wachgerüttelt werden soll, dass er merkt, Mann, Junge, das ist jetzt nicht einfach so eine Sache, die man hier so mal eben so, ne? Okay, vergeben und vergessen und weiter geht's. Nein, werd dir klar, du hast des Herrn Wort verworfen. Du musst hier wirklich umkehren, sonst passiert dir überhaupt nichts. Und als sich Samuel umwandte, um wegzugehen, ne, im Grunde setzt da Saul noch mal hin und sagt, hier, denk noch mal drüber nach und werd dir mal wirklich inne, was du getan hast, was du ein Sünder bist. Und er dreht sich um, lässt Saul stehen. Und was macht Saul? Saul kann das nicht ertragen. Er kann nicht sich selbst demütigen in dieser Situation. Er will das nicht. Er will diese Scham und diese Situation des Schmerzes will er nicht auf sich nehmen. Dabei wäre das der einzige Weg, wie er mit Gott wieder ins Reine kommen würde. Wir sehen dann nachher im weiteren Verlauf der Geschichte, wie Sauls Weg immer weiter hinunterführt. Er geht letztendlich nachher zur Wahrsagerin, um irgendwie einen Ausweg zu finden, weil der Herr nicht mehr mit ihm redet. Warum redet der Herr nicht mehr mit ihm? Weil er hier nicht umkehrt. Er bleibt in der Finsternis. Und was macht Saul? Er greift ihn bei einem Zipfel seines Rockes, aber der riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königtum Israels heute von dir gerissen und einem anderen gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der nicht, der Israels Ruhm ist. Und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen könnte. Saul aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Darum geht es, den Stolz zu bewahren vor den Leuten, vor den Ältesten, gut dazustehen, darum geht es. Also, es geht nur um seinen Stolz, um sein Ego. Hier, in diesem Sündenbekenntnis. Es gibt ein richtiges, gutes Sündenbekenntnis und es gibt ein falsches, heuchlerisches Sündenbekenntnis. Das muss uns allen klar sein. Und wenn wir Sünden bekennen, dann sollten wir das nicht heuchlerisch tun wie Saul, denn dann bleiben wir auch in der Finsternis. Wir können zwar sagen, ich habe doch meine Sünden bekannt, aber ich habe es nicht wirklich getan. Ich habe nicht von Herzen meine Sünden bekannt. Okay, wir nehmen David, 2. Samuel 12, ein Stückchen weiter. David, derjenige, der besser ist als Saul. Aber wo zeigt sich sein Bessersein? Zeigt sich nicht unbedingt in seinem Handeln. David weiß ganz genau, er kennt das Wort Gottes. Er weiß ganz genau, dass Ehebruch Sünde ist. Und nicht nur Sünde gegenüber seinem Nächsten, sondern Sünde gegenüber Gott. Das weiß er ganz genau. Und trotzdem tut er es. Und er lässt seinen Freund ermorden. Und dann in Kapitel 12, er kehrt auch nicht von selber um. Er braucht jemanden, der ihm das sagt. Es ist in den seltensten Fällen so, dass wir wirklich von uns selbst her umkehren. Es muss schon irgendwas passieren. Es muss schon irgendwas kommen, uns wachrütteln, damit wir erkennen, was habe ich eigentlich getan hier? Na, Gott ist gnädig, Gott ist so gut, dass er Leute zu uns schickt, uns wachrüttelt, dass er uns Schmerzen schickt, dass er uns Krankheit schickt, dass er uns nicht zur Ruhe kommen lässt. Wir müssen da die Güte Gottes sehen. Er will uns darin nicht lassen. Na, und er lässt hier auch David nicht, schickt Nathan zu ihm, packt das sogar noch nett in eine Geschichte ein, na, sagt ihm das nicht so auf den Kopf zu, sondern na, packt das noch nett in eine Geschichte ein und David, richtig, na, kommt richtig aus sich raus, dieser fiese Kerl, der muss getötet werden und der muss alles da ersetzen, mehrfach und so weiter und so weiter. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist der Mann. Und dabei belässt er es nicht, sondern er sagt ihm, was alles an Strafen, an Folgen auf ihn zukommt. Wie all das Unglück, was er gesät hat, wie all diese Sünde, die er gesät hat, wie das auf seinen Kopf zurückfällt wieder. Und dann in Vers 13 von Kapitel 12, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Mehr sagt David da nicht. Und jetzt könnte man ja sagen, letztendlich, so ganz anders wie das Bekenntnis von Saul ist das doch hier nicht. Warum sagt Nathan dann, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Da müssten wir uns gleich nochmal einmal kurz in Psalm 51 uns das genauer angucken. Aber David belässt es hier dabei. Er sagt nicht, weil das und das passiert ist oder denn ich habe und so weiter und so weiter. Nein, er stellt einfach nur eine Sache klar. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Ja, ich bin ein Sünder. Ich habe gesündigt. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und dann sehen wir jetzt auch hier, was danach noch kommt. Nathan redet ja weiter, aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Das müssen wir uns klar sein. Wenn wir uns entschließen, unsere Sünde zu bekennen, heißt das nicht, dass die Folgen unserer Sünde alle weggenommen werden. Gott ist gnädig. Oft schenkt er das, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass dann auch die Folgen unserer Sünde eingedämmt sind und nicht mehr so krass sind. Dass wirklich wieder Frieden entsteht. Aber oft ist es auch nicht so. Dass unsere Sünden haben Folgen. Und durch ein Sündenbekenntnis können wir die Folgen unserer Sünden nicht wegtun. Sündenbekenntnis heißt nicht, dass ich dadurch alle Schmerzen und alles Böse wieder aus der Welt schaffen kann. Das Einzige, was ein Sündenbekenntnis schafft, ist, dass es mich reinigt und meine Beziehung zu Gott wieder herstellt. Na, dass Gott meine Beziehung zu ihm wiederherstellt. Aber es heißt nicht, dass alles Böse dadurch aus der Welt geschafft wird. Das Böse bleibt bestehen. Die Folgen meiner Sünden bleiben da und ich muss sie ertragen. Ich muss sie ja so oder so ertragen und ertrage ich sie doch besser mit Gott zusammen. Bekenne meine Sünden, werde gereinigt in meiner Beziehung zu Gott und muss dann eben die Folgen meiner Sünde weitertragen. Okay, jetzt schlagen wir noch Psalm 51 auf, um das so nochmal deutlich zu machen, welche Haltung hier David hat. Ihr kennt ja Psalm 51 auch. Aber es ist auch wichtig, in Bezug auf das Sündenbekenntnis zu wissen. Sündenbekenntnis heißt, wirklich eine tiefe Sündenerkenntnis zu haben, heißt, ich nehme das einfach mal jetzt. Bekenntnis kann ich nur machen, ne, wenn ich Sünde erkenne. Und Sünde erkennen heißt nicht nur einfach zu sagen, ja, ich habe da was falsch gemacht. Das ist ja oft so, dass wir sagen, okay, normalerweise sind wir gut, machen alles richtig, aber hier habe ich einen Fehler gemacht. Ne? Bitte vergib mir, Herr, ne, dass ich wieder ein guter und gerechter Mensch bin. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde ist ganz typisch für mich. Und wenn sie mal so richtig krass ist und mir richtig klar wird, dann sollte ich inne werden und merken, ja, das bin ich. Das bin ich. So bin ich. Und auch Gott gegenüber zugeben, ja, so bin ich, Herr. Ich bin ein Sünder. Das gehört zu mir. Das ist genau so, wie ich bin. Na, nicht auszuflüchten und zu sagen, naja, normalerweise bin ich ja gut, aber da bin ich versucht und verleitet worden. Nein, ich bin so. Ich bin ein Sünder. Und das sagt David auch. Psalm 51, Vers 3, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat, ich erkenne sie. Und meine Sünde ist immer vor mir. Das ist Sündenerkenntnis, dass ich weiß, wirklich, das ist vor mir. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich kenne meine Sünde, ich kenne meine Sündhaftigkeit, ich kenne meine Schwächen, ich weiß darum. Und das kenne ich nur, wenn die Wahrheit in mir ist, wenn das Wort in mir ist, wenn ich das Wort lese, kenne, wenn es in mir gespeichert ist, die Wahrheit Gottes, dann weiß ich darum. Dann weiß ich so wie David, wer ich wirklich bin. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behältst in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Das ist die Wahrheit, die er hier bekennt. Ich bin Sünder von Anfang an. Das steckt in mir. Gut, dabei will ich es einfach mal belassen. Und wir gucken uns noch zwei, ich belaste euch heute, aber ihr müsst da durch. Zwei auch sehr schöne Sündenbekenntnisse, die Jesus uns gegeben hat. Beispiele. Eins, beide kennt ihr eigentlich alle. Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Lukas 15. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. In all dem müssen wir immer sehen, Gott ist so gnädig. Und auch wenn wir mit komischen Motivationen teilweise unsere Sünde bekennen und was weiß ich, ne, Gott ist gnädig und vergibt uns. Er ist am Kreuz gestorben, als wir noch Sünder waren. Seine Liebe geht immer voraus. Seine Güte, er will uns ziehen, er will uns ins Licht ziehen. Er sucht uns, er stirbt für uns. Er will, dass wir rauskommen aus dieser Sünde. Aber wir müssen letztendlich diesen Schritt, den der verlorene Sohn tut, den müssen wir auch tun. Raus aus dem Schweinestall, zurückgehen und dann diese Worte sprechen, bekennen. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich deinen Sohn heiße. Ich habe gesündigt, ist klar. Vor dem Himmel und vor dir. Ich habe nicht nur gegen dich gesündigt, sondern ich habe gegen Gott gesündigt. Immer dieses Bewusstsein haben, das, was ich jemand anders antue, ist nicht nur immer etwas zwischen mir und dem anderen, sondern immer auch was zwischen mir und Gott. Und dann, ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Ich bin ein Sünder. Ich erkenne, wie wertlos ich bin, wie schlecht ich bin. Sich selbst zu demütigen hier vor Gott und vor dem Vater. Und er hat sich eigentlich noch mehr vorgenommen. Er wollte eigentlich noch sagen, was wollte er noch sagen? Moment, das steht da weiter vorne. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner, wollte er eigentlich auch noch sagen. Er wollte jetzt sozusagen sein Angebot machen, wie könnte ich jetzt weiter, wie könnte es jetzt weitergehen? Gott will das gar nicht, dass wir jetzt uns Gedanken darum machen, wie geht's jetzt weiter eigentlich, sondern er will nur das Bekenntnis. Und da unterbricht er ihn und sagt, okay, wunderbar, klasse. Na, nimmt ihn wieder auf, herzt ihn, drückt ihn, schenkt ihm ein neues Gewand, Kleid, der ganze Dreck kommt weg und so. Das ist die Reinigung des Blutes Jesu nach einem Sündenbekenntnis. Es ist so gut, es geht ihm echt gut. Da wird gefeiert. Aber ein Punkt in seiner Sünde bleibt bestehen. Der Bruder, der weigert sich, da wieder reinzugehen. Der weigert sich. Und auf der einen Seite ist das seine Sünde des Bruders. Aber es ist auch eine Folge von der Sünde des Sohnes. Also hier bleibt wieder etwas bestehen. Aber die Beziehung zu seinem Vater ist wieder hergestellt. Es ist wunderbar. Er kann wirklich in Freude und Freiheit mit seinem Vater wieder zusammen sein. Versteht die Welt wahrscheinlich selber nicht, aber es ist so. Und dann haben wir noch ein anderes Beispiel, Kapitel 18. Auch wieder ein Gleichnis. Jesus spricht von dem Pharisäer und dem Zöllner. Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Fromme Selbstüberhebung ist auch nur eine Spielart des Stolzes, der Überheblichkeit, der Ursünde Adams. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Keine Sündenerkenntnis. Keine Erkenntnis davon, dass er selber Sünder ist. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Er orientiert sich an dem Guten, was er tut. Und erkennt nicht das, was eigentlich sein Leben prägt, diese Selbstfixierung, dieses Überhebliche, dieses Anmaßende, das erkennt er gar nicht. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Ganz kurz und knappes Sündenbekenntnis. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Gnade. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab ins Haus, nicht jener. Der andere hat sich ja selbst gerechtfertigt. Der braucht nicht gerechtfertigt zu werden. Der rechtfertigt sich selber und bleibt darin unvollkommen in seiner Rechtfertigung, in seiner Selbstrechtfertigung. Schafft es nicht, letztendlich seine Sünde zu beseitigen. Aber die Rechtfertigung Gottes, die schafft wirklich alle Sünde fort, die Rechtfertigung aufgrund des Blutes Jesu. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Genau das ist es. Wir finden das oft so problematisch. Ne? Okay, als Christ muss ich mich so demütigen. Aber das ist es, mich vor Gott zu demütigen, zu sagen, ich bin ein Sünder. Das heißt nicht, dass ich kriecherisch durch die Welt gehen muss, aber dass ich mir klar sein muss, oder wenigstens in den wenigen Augenblicken, wo es mir klar wird, dass ich da ernst mache und Gott wirklich bekenne, dass ich Sünder bin und dass ich gesündigt habe, sodass er mich reinigt und dass meine Beziehung zu ihm wiederhergestellt wird. Und wie wichtig das ist, lesen wir jetzt noch als Abschluss in Lukas 7. Da zeigt uns nämlich Jesus, oder da wird uns gezeigt in einer Geschichte von Jesus, wie sich das auswirkt. Ob ich wirklich meine Sünden bekenne oder nicht. Denn erst wenn ich meine Sünde erkenne und bekenne, dann erst folgt etwas daraus. Also lesen wir einfach mal diese Geschichte. Ihr kennt sie auch. Lukas Kapitel 7, Vers 36 geht es los. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen, und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß im Hause des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen, und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus wusste, was das für eine Frau war. Und er wusste auch, was das für ein Mann war, bei dem er eingeladen war. Er wusste, dass sie eine Sünderin war, und er wusste auch, dass er ein Sünder war. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Wieder hier diese Güte Gottes, diese Liebe, dieses Entgegenkommen. Jesus wirbt auch um diesen Pharisäer, der seine Sünde nicht kennt. Die Frau hat ihr Sündersein begriffen und hat die Liebe Gottes in Jesus erkannt. Die Vergebung, die Gnade Gottes. Und der Pharisäer hat es nicht getan. Und trotzdem wirbt Jesus um diesen Pharisäer. Er versucht, ihn zu gewinnen, auch ihn dahin zu führen, dass er Sünde erkennt. Und er macht es so: Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sprach: Meister, sag es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Der sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen, und sprachen bei sich selbst: Wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Die Logik des Ganzen ist folgende: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Sie hat erkannt, was für eine Sünderin sie ist. Sie hat erkannt, was sie alles getan hat gegen Gott, wie sie gegen Gott gesündigt hat. Und hat letztendlich dadurch, dass sie das letztendlich offen vor Gott zugegeben hat sie Vergebung Gottes empfangen, die Liebe Gottes. Und ist erfüllt von dieser Liebe. Und kann nicht anders als Gott lieben, als Jesus lieben. Ihm zu dienen, für ihn da zu sein. Jesus ist in ihrem Herzen nichts anderes. Das brennt so, diese Liebe. Wollen wir diese Liebe auch haben? Sehen wir uns danach, dass Jesus wirklich so groß in unserem Herzen ist? Der Pharisäer, der hat genauso viel Sünde in seinem Leben. Dem müsste genauso viel vergeben werden. Aber er sieht das nicht. Er guckt auf die andere herab. Er beschäftigt sich nicht damit, mit seiner eigenen Sünde. Er setzt sich damit nicht auseinander. Er kleistert das fromm zu und versucht, sich davon fernzuhalten, dass er selber so ein Sünder ist, sondern er guckt auf seine guten Taten und kann damit so sich so über Wasser halten, das schlechte Gefühl so ein bisschen unterdrücken und so weiter. Und das Wenige, was er vielleicht erkannt hat an Sünde, das hat er Gott gesagt und hat Vergebung empfangen. Aber dass er wirklich brennt für Gott, dass er brennt für Jesus, das ist in seinem Herzen nicht. Und warum nicht? Weil er nicht bereit ist, sich zu demütigen und wirklich erkannt hat, was für ein Sünder er ist. Und wodurch erkennen wir, dass wir Sünder sind, auf diese tiefe Art und Weise? Nur in der Begegnung mit Gott, nur in der Auseinandersetzung mit seinem Wort, mit seiner Wahrheit, wenn seine Wahrheit in uns ist, wenn sein Wort in uns ist, wenn wir wirklich Jesus suchen, wenn wir Jesus begegnen. Hier, Jesus ist dieser Frau begegnet und sie ist zusammengebrochen. Diejenigen, die reich sind oder die meinen, reich zu sein, die haben es schwer, ins Himmelreich Gottes zu kommen. Und diejenigen, die arm sind, denen gehört das Himmelreich. Das ist in dieser Weise gemeint. Na, wenn ich erkenne, wie arm ich vor Gott bin, was für ein Sünder ich bin, dann bin ich so reich, werde ich von Gott so reich beschenkt. Okay, lass uns beten. Jesus, wir sind so schwach und sind oft so von uns selbst eingenommen, dass wir nicht erkennen, was wir eigentlich sind, was für ein großes Übel in uns ist, wie finster es in uns ist, was wir für Sünder sind, wir erkennen das nicht. Wir betrügen uns oft so oft selbst, dass wir denken, alles ist in Ordnung, weil wir uns gut fühlen, weil alles irgendwie so gut läuft. Und merken gar nicht, was wir alles an Liebe unterlassen, wo wir alles fehlen an unseren Geschwistern, an den Menschen um uns herum, weil wir uns nicht um sie kümmern. Oder wie sehr wir gegen dich sündigen, ganz persönlich gegen dich, weil wir uns nicht um dich kümmern, weil wir dich links liegen lassen. Herr, bitte öffne uns doch die Augen, hilf du uns. Durch deinen Heiligen Geist treib du uns dazu, dass wir immer wieder uns mit deinem Wort befassen, dass wir uns immer wieder deinem heiligen Gebot stellen, dass wir uns immer wieder, ja, dass wir nicht fliehen davor, dass wir nicht Ausflüchte suchen, dass wir uns nicht verstecken wie Adam, sondern dass wir bereit sind, uns unserer Sünde und unserer Sündhaftigkeit zu stellen und uns zu demütigen vor dir. Jeden Tag neu wirklich uns wirklich vor dich zu begeben und unser Fleisch zu kreuzigen. Zu sagen, dass wir Sünder sind, uns dazu zu bekennen und deine Gnade zu suchen. Herr, wir brauchen deine Gnade, wir sind Sünder. Sei du uns gnädig, Herr. Wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns so sehr entgegenkommst, dass du so gut bist, dass du uns nicht loslässt, dass du immer wieder anklopfst bei uns. Herr, hilf du uns. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Hilfe. Segne du uns jetzt alle, Herr. Amen.